Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe FF-Hörerinnen und FF-Hörer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 81 unseres Podcasts. Der Tourismus in Südtirol mit seinen mittlerweile 37 Millionen Nächtigungen ist regelmäßig ein Aufreger. Er polarisiert. In Südtirol, so ist der Journalist Patrick Riener überzeugt, ist man mittlerweile entweder kategorisch dafür oder kategorisch dagegen. Er plädiert für Maß und Mitte. Es sei nicht alles gut gewesen in der Vergangenheit, aber eben auch nicht alles schlecht. Riener muss es wissen. Seit nun 3 Jahren beschäftigt er sich, gemeinsam mit Paul Rösch, dem ehemaligen Direktor des Touriseums und auch ehemaligem Bürgermeister von Meran, mit Südtirols Tourismus ab den 1960er Jahren. Als aus Bauern Hoteliers und Skilehrer wurden, als gebaut wurde wie wild, als eine wahre Goldgräberstimmung herrschte. Bis zum Suizid des Alstaller Gletscherkönigs Leo Goschner Anfang der 1980er Jahre, als die Spekulationsblase platzte. Wie Südtirol in dieser Zeit zum Tourismuslabor wurde, darüber haben Patrick Riener und Paul Rösch nun ein Buch verfasst. Es nennt sich Wilde Jahre, ist heute erschienen und Patrick Riener ist hier bei uns zu Gast und gewährt uns nun einen Einblick in diese Jahre des Aufbruchs, als fast alles möglich war. Lieber Patrick, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Wir duzen uns. Schließlich sind wir Journalistenkollegen und unter Journalistinnen und Journalisten duzt man sich bekanntlich.
Liebe Verena, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf in deinem Podcast.
Patrick, man kennt dich noch von Südtirol heute, man kennt dich vom Pressespiegel auf Reis Südtirol. Nun hast du gemeinsam mit Paul Rösch ein Buch geschrieben. Ein Buch über die Tourismusgeschichte in Südtirol. Warum sprechen wir in den Jahren 1961 bis 1963? Dieses Buch handelt genau von diesem Zeitabschnitt von wilden Jahren im Tourismus.
Ja, die Zeit zwischen 1961 und 1983 war tatsächlich eine wilde Zeit, wild in jedwedem Sinne. Es war eine Zeit des wilden Wachstums. Der Wohlstand brach über Südtirol herein, unter anderem ausgelöst vom Tourismus, der nach Südtirol kommt, und zwar der große Tourismus, der Massentourismus, der über den Brenner rollt. Es war eine wilde Zeit, weil ganz viel wild herum experimentiert wurde. Aus Bauern wurden plötzlich Hoteliers, da wo vorher noch die Mischtleg war, da ist dann irgendwann ein Swimmingpool entstanden und jemand, der vielleicht noch in den 50er Jahren hätte auswandern müssen, weil Südtirol ein Auswanderungsland war, der konnte nun in den späten 60er und beginnenden 70er Jahren im Tourismus als Glücksritter tätig werden.
Ich finde jetzt deine Aussage sehr interessant und du und Paul Röst schreibt darüber auch im Vorwort, und zwar, dass ab den 1960er Jahren mit rasantem Tempo der Massentourismus über Südtirol hereinbrach. Und ich muss sagen, dass mich dieser Satz etwas stutzig gemacht hat. Hören wir doch immer von Seiten der Tourismusverantwortlichen, Südtirol habe keinen Massentourismus.
Ja, das ist sehr wahrscheinlich eine Definitionssache. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, dass sehr viele Touristiker sich mit der eigenen Geschichte und mit den Wurzeln des Booms nicht ausreichend auseinandergesetzt haben. Der Ausdruck Massentourismus muss nicht per Definition etwas Negatives sein. Im Grunde genommen geht es darum, dass massenhaft Touristen nach Südtirol strömten. Wenn wir uns vorstellen, zu Beginn der 60er Jahre, da zählte die Provinz Bozen ungefähr 3,6 Millionen Nächtigungen. 1980, das heißt nach 19 Jahren, da hat man bereits die 20-Millionen-Marke geknackt. Es ist unvorstellbar, was in den 60er und vor allem in den wilden 70er Jahren passiert ist. Das westdeutsche Wirtschaftswunder führt dazu, dass sehr, sehr viele Menschen, Arbeitnehmer, Angestellte, Beamte etc. zu Wohlstand kommen und mit ihrem VW-Käfer tatsächlich nach Süden fahren und über den Brenner rollen. Und als dann die Brenner Autobahn eröffnet wird, dann wird das Ganze beschleunigt. Und natürlich ist das gewissermaßen wie eine Visitenkarte auch Südtirols. Es hieß ja damals, als die Arge Alb gegründet wurde, ja, die Straße, der Verkehr, das ist Leben, das ist Wohlstand. kommt. Wenn wir uns vor Augen halten, dass zum Beispiel in den 60er Jahren die Meraner Hoteliers, die Burggräfler Hoteliers, als noch darüber diskutiert wurde, wie soll denn dieser Verlauf der Autobahn ausschauen, dass die sich damals dafür eingesetzt haben, unter dem Jaufen gewissermaßen einen Tunnel zu errichten. Und dass die Autobahntrasse durch das Versailler-Tal an Meran vorbeiführt, damit man tatsächlich auch hier sich den Rahm abschöpfen kann. Ja, das wäre ja heute unvorstellbar. Stell dir vor, Verena, wir hätten neben Schloss Trautmannsdorf, neben Schloss Rametz, also bei Obermais, eine Autogrill-Raststation, weil da die Autobahn vorbeirauscht. Also der Verkehr vorbeirauscht, das wäre für uns heute wohl nicht vorstellbar. Mhm. Das waren andere Zeiten.
Und du hast die Zahlen bereits angesprochen. 1961 zählte Südtirol gerade mal 3 Millionen Nächtigungen. 1980 waren wir schon bei 20 Millionen Nächtigungen. Wir sprechen also von jährlichen Wachstumsraten von 7%. Heute stehen wir bei 37 Millionen Nächtigungen. Und möglich wurde das nur, da wir es auch im Buch auf den Punkt bringt, da gebaut wurde wie wild. Mhm. Ihr schreibt zum Beispiel, wenn der Nachbar baut, muss der andere nachziehen. Hat man sich in dieser Zeit also gegenseitig hochgeschaukelt?
Man hat sich hochgeschaukelt. Der eine war für den anderen ein Vorbild, ein Ansporn. Man hat gesehen, innerhalb kürzester Zeit kommt man zu Wohlstand. Und man schafft diesen Anschluss an die Moderne, an die Modernität, nicht nur ökonomisch gesprochen, sondern auch soziokulturell. Und wenn wir uns einige Dörfer, einige Gemeinden in Südtirol anschauen, zum Beispiel Schenna bei Meran, Schenna im Burggrafenamt, um 1950 noch ein stark landwirtschaftlich geprägtes Dorf. 20 Jahre später, 30 Jahre später sah das Weichbild dieses Dorfes ganz anders aus. Da zählte man dann die Beckenränder. Ja, auch Schenna hat gewissermaßen einen Strand. Und dieser Strand besteht nicht aus Sand, sondern aus Beton. Das sind die vielen Schwimmbäder, die damals gebaut wurden. Und es gab diesen Konkurrenzdruck. Das haben uns, und das ist das Spannende auch an diesem Buch, Verena, wenn ich das erwähnen darf, das haben uns ganz viele Zeitzeuginnen und Zeitzeugen berichtet.
Vielleicht darf ich hier gleich einhaken, welche dieser Zeitzeugen sind dir denn persönlich ganz besonders in Erinnerung geblieben?
Ja, also wenn du jetzt einige Namen hören möchtest, mir fällt zum Beispiel ein Brigitte Fürler-Falkensteiner aus Mauls im Wipptal, ein Kind der 60er Jahre, die uns wirklich auf eindrucksvolle Weise erzählt hat, wie ihre Begegnung mit den Gästen, mit den Fremden war, was sich in ihrem Haushalt alles abgespielt hat, wie sich ihr Leben auch als Kind verändert hat. Sie wurde gleichsam als Lockvogel auf die Straße geschickt und hat dort dann dafür gesorgt, dass die bundesdeutschen Gäste eben angelockt wurden, auf sie aufmerksam wurden, und sie hat sie dann ins eigene Haus gelotst. Und dort wurden sie von der Mutter bewirtet und irgendwann sind daraus Stammgäste geworden. Sie hat uns unter anderem auch erzählt, dass sie gewissermaßen der Lektüre eines von Urlaubern zurückgelassenen Buches ihre, nun ja, sexuelle Aufklärung verdankt. Das Buch hat einen Namen, dieser Buchtipp sei an dieser Stelle auch genannt, Die Liebenden von Santa Marta. Auch das gab es damals.
Ich möchte jetzt aber noch einmal auf die Zahlen zurückkommen. Wenn wir uns diese im Detail ansehen, dann fällt auf, unser Nachbar Tirol, also Nordtirol, war uns in diesen Jahren um Meilen voraus. 1980, als wir noch bei 20 Millionen Nächtigungen lagen, lagen sie in Tirol bereits bei 40 Millionen Nächtigungen, also doppelt so viele wie in Südtirol. Im Tourismusjahr 2024/25 liegt man aktuell bei knapp 50 Millionen Übernachtungen, also immer noch 12 Millionen mehr als wir hier in Südtirol. Wie konnte dennoch Südtirol derart stark aufholen?
Südtirol hat aufgeholt unter anderem auch, weil man es verstanden hat, einerseits die touristische Infrastruktur zu schaffen, Stichwort Skigebiete, Aufstiegsanlagen, also Wintersportbranche. Und andererseits hat man es natürlich auch geschafft, sich marketingtechnisch geschickt zu platzieren. Südtirol war und ist tatsächlich ein Marketingmeister. Denken wir nur an zwei Slogans, die für diese Zeit stehen. sinnbildlich. Das sind Ikonen der Werbegeschichte, diese Sprüche, diese Slogans, 70er Jahre. Zum einen fließend Deutsch und Warmwasser. Das klingt fast wie ein schlechter Witz, aber das ist tatsächlich eigentlich eine sehr, sehr, sehr durchdachte Botschaft. Also fließend Deutsch und Warmwasser. Man spielt an natürlich darauf, dass Südtirol gleichsam der südliche Saum des deutschen Sprachraumes ist. Aber natürlich spielt man auch darauf an, dass spätestens mit dem Bädergesetz auch die kleinen Pensionen, auch die Garnis, fließendes Warmwasser, Badewannen, sogar Duschen zur Verfügung hatten. Und dann gibt es noch einen anderen Spruch, der scharf kritisiert wurde. Der erste wurde auch scharf kritisiert, der zweite wurde auch sehr vehement attackiert, weil man gesagt hat, Südtirol verkauft sich und Südtirol biedert sich zu sehr dem schnöden Mammon an. Was ist das für ein Spruch? Sag du zu Südtirol. Man wollte geduzt werden. Es ist ganz klar, beide Sprüche, beide Slogans richten sich expressis verbis ganz dezidiert an ein westdeutsches, an ein bundesdeutsches Publikum. Und durch geschickte Werbestrategien, durch das Lancieren der zweiten Saison, das ist also die Wintersaison, und durch das Investieren in Wintersportgebiete, Aufstiegsanlagen und dann natürlich auch in Pensionen und Hotelbetriebe, konnte Südtirol tatsächlich innerhalb von 10 bis 15 Jahren diese Nächtigungszahlen erreichen. Wie gesagt, zu Beginn der 80er Jahre dann bereits mehr als 20 Millionen Nächtigungen. Und 2024 waren es 37 Millionen Nächtigungen.
Genau. Und du hast dieses Bädergesetz angesprochen eben. In der Tat gab es zwar in Südtirol zu dieser Zeit einige weitsichtige Hoteliers, die genau darin investiert haben. Aber, und das finde ich beachtlich, um 1970 verfügten in der Kurstadt Meran nur 55% der Betten über sanitäre Anlagen. In Dorftirol waren es gar nur 45%. Also hat es ein eigenes Gesetz gebraucht, damit die Hotels den Mut aufgebracht haben, in sanitäre Anlagen zu investieren?
Ja, man kann es so sagen, tatsächlich. Also es wurde hier logistisch eine Grundlage gelegt, politisch natürlich. Die Hoteliers, viele Hoteliers standen dahinter. Also das ist nicht nur eine Initiative der Politik, sondern tatsächlich ist es eine Initiative, die auch von der Tourismusbranche ausgeht, aber es bestand natürlich Aufholbedarf. Es gab tatsächlich dank dieses Bädergesetzes eine, ich nenne sie mal so, hygienische Revolution.
Aber noch einmal, hat man sich hier vor allem an den großen Nachbarn Nordtirol orientiert? Denn heute, muss man ja sagen, blicken Nordtirols Hoteliers neidvoll nach Südtirol, nicht nur was die Investitionsfreudigkeit betrifft, sondern auch die Qualität in der Beherbergung, in der Kulinarik. Also Südtirol liegt in Angebot und Ausstattung, in Gastlichkeit, Kulinarik und Getränkekultur wirklich im alpenweiten Spitzenfeld. Sprich, Südtirols Hotels geben den Takt vor. War hier Nordtirol das Vorbild und am Ende haben die Südtiroler Hoteliers Nordtirol überholt?
Ich würde nicht einmal sagen, dass Nordtirol das große Vorbild war. Sicherlich hat man sich auch angeschaut, was in Nordtirol los war. Aber die Südtiroler waren schon damals internationaler vernetzt. Da sind wir wieder beim Thema Marketing und Werbung. Bereits in den 60er Jahren beginnt Südtirol damit, tatsächlich nicht nur über den Brenner zu blicken, sondern sozusagen über die Grenzen des ehemaligen Tirols hinauszugehen und ganz aktiv Tourismuswerbung in Deutschland zu betreiben. Wir dürfen diesen Faktor Deutschland, den Faktor D-Mark, nicht außer Acht lassen. Mittlerweile ist es ja so, die FF hat auch darüber berichtet. Ja,
mittlerweile gehen die Gästezahlen wieder zurück, aber wir sprechen 2,9% allein in diesem Sommerhalbjahr 2025.
Ganz genau, das hat die FF ja wunderbar rekonstruiert. Aber wir müssen uns immer daran erinnern, dass in den späten 70er Jahren 75%, das ist eine unvorstellbar große Zahl der Nächtigungen, aufs Konto westdeutscher Urlauber gehen. Und was ich damit sagen will, Hygienestandards, andere Vorgaben, da war diese Internationalisierung, und das hieß damals um 1970 in Anführungszeichen Germanisierung, der Blick nach Deutschland, das war ganz wichtig. Was gibt es dort für Standards? Ja, zum Beispiel, um noch ein Element zu erwähnen, was sucht der deutsche Gast in den 70er Jahren? Bademöglichkeiten, Schwimmmöglichkeiten. Fahr doch mal, liebe Verena, nach Cortina. Wir verbinden Cortina mit den Olympischen Spielen aus den 50er Jahren und bald und auch mit den Olympischen Spielen 2026. Wie viele Freibäder, das frage ich dich.
Ich habe keine Ahnung.
Du hast keine Ahnung. Wie viele Freibäder?
Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man sich die Tourismusgeschichte von Cortina ansieht, dass sich hier die letzten vergangenen, ich würde mal sagen, 40 Jahre wenig getan hat.
Hat sich wenig getan und schau dir die Freibäder in Cortina an. Und dann fährst du hinüber nach Toblach und nach Hennichen. In Cortina gibt es wenige Hotelschwimmbäder, Freibäder. Warum? Das italienische Publikum, che va in Montagna, sucht die Montagna, will also ein bisschen spazieren gehen im Wald und will sich da gewissermaßen den Berg von unten anschauen. Der deutsche Gast, der in den 70er Jahren nach Südtirol kommt, der ist natürlich auch an der Tiroler Heimat, an den Bergen, am Wandern, am Wald etc. interessiert, aber vor allem wähnt er sich im Süden und er assoziiert mit dem Süden auch das Schwimmen. Und deshalb entstehen auch sehr viele Hotelschwimmbäder und sehr viele öffentliche Freibäder, weil das auch aus einigen Erhebungen hervorgeht, dass der deutsche Gast gerne badet und nach Schwimmmöglichkeiten lechzt.
Und dazu passt ja auch ein eigenes Kapitel, das Paul Rösch verfasst hat zum Thema Speckknödel und Spaghetti. Dort beschreibt er sehr anschaulich, wie sich die Küche der Gäste verändert hat. Also von den deutschen Gästen, denen es nicht deftig genug sein konnte, bis hin zu den italienischen Gästen, denen alles zu fettig war. Und spannend finde ich hier vor allem, welche Rolle das 1951 erschienene Kochbuch des mittlerweile verstorbenen Merano Küchenchefs Hans Debeljak eingenommen hat. Ist es diesem Buch tatsächlich gelungen, einer Entkrampfung zwischen den Volksgruppen in Südtirol beizutragen?
Mut zur Thesenbildung, den hatten wir auch beim Verfassen dieses Buches. Und das ist auch ein bisschen unsere These. Wir sagen tatsächlich, dass Debeljak mit diesem Kochbuch und dann auch mit anderen Werken sehr, sehr, sehr viel zur Entkrampfung im Land beigetragen hat. Wir dürfen nicht vergessen, dass Debeljak auf sehr feine Weise der deutschsprachigen Bäuerin, sage ich jetzt mal, oder der deutschsprachigen Hausfrau in Südtirol erklärt, zum Beispiel, was Fenkel ist, Finocchi-Gemüse. Er verwendet italienische Ausdrücke, Melanzane zum Beispiel statt Eierfrucht Aubergine. Oder Aubergine und tatsächlich Finocchi-Gemüse statt Fenkel. Und erklärt das, er deutscht das auf sozusagen. Und das war sicherlich sehr, sehr wichtig, dass man also einen Einblick bekommen hat, auch in die Essgewohnheiten der italienischsprachigen Bevölkerung. Achtung, Pastasciutta, Ragù, Sugo, solche Sachen, die gab es natürlich auch. Wir erinnern uns, Klaus Gatterer schreibt ja darüber, dass die Südtiroler schon in den 20er Jahren unter das Macaroni-Joch fallen. Ja? Aber Debeljak hat das auf eine sehr, sehr feine Art und Weise gemacht. Und ich glaube, dass er auch zwar von älteren Semestern noch gewürdigt wird, dass ihn aber sehr viele Junge gar nicht kennen.
Also ich kann mich erinnern, meine Oma, meine Großmutter hatte dieses Buch immer zu Hause.
Ein Heiligtum.
Und hat es auch immer wieder zur Hand genommen.
Ja, das ist ein Heiligtum. Also Debeljak ist tatsächlich ein Heiligtum, ja. Mittlerweile kennt man in Südtirol andere Kochbücher, auch die berühmten mittlerweile Standard-Kochbücher der drei
so
Tenöre.
So kocht Südtirol, ja genau.
Ja, ganz genau. Aber Debeljak war hier ein sehr bedeutender Vorreiter, ja. Also Kochbücher, Rezeptsammlungen sind formidable Tourismusbotschafter. Formidable Tourismusbotschafter.
Wir veröffentlichen ja in der aktuellen FF einen Auszug gerade aus diesem Kapitel Speckknödel und Spaghetti. Und ich finde, wir haben dort ein sehr spannendes Foto und ich musste dieses Foto immer wieder ansehen. Eine deutsche Familie sitzt in einem Südtiroler Restaurant und bekommt Spaghetti serviert. Der Mann verschränkt demonstrativ die Arme und rührt sie nicht an, während die Frau mutig die ersten Bissen wagt. Mussten sich deutsche Gäste damals tatsächlich erst an Spaghetti gewöhnen bzw. herantasten?
Spaghetti, das war tatsächlich etwas Fremdes, etwas Fernes. Was ist das? Das ist irgendein Wurmgewinde. Ja? Und wie es damals hieß, die Deutschen, die reisen im Grunde genommen nicht wegen, sondern trotz der italienischen Küche in den Süden. Viele vertrugen zum Beispiel das Olivenöl nicht. Sie kannten es nicht. Sie hatten natürlich Butterschmalz. Ja? Wir dürfen nicht vergessen, in den 50er Jahren, es waren die fetten Jahre sozusagen, ja. Vielleicht auch die Jahre der geistigen Verfettung, wenn wir jetzt ganz böse sein wollen. Aber das war die Zeit, in der man in Deutschland Toast Hawaii gegessen und auf diese Weise diesen Wohlstand zelebriert hat. Aber italienische Nudeln, was ist das? Ja, und uns hat zum Beispiel, ich darf das hier aus unserem Buch zitieren, uns hat ein Zeitzeuge, ein Koch, übrigens ein Debediak-Schüler, erzählt, dass Spaghetti den Deutschen zwar, also den bundesdeutschen Gästen zwar ein Begriff war, aber wenn die Nudelgerichte auf der Speisekarte dann einen anderen Namen hatten, zum Beispiel Garganelli, dann sagten die deutschen Gäste, ich darf jetzt hier aus unserem Buch zitieren, ich glaube, das schmeckt uns nicht. Also nach dem Prinzip, was ich nicht kenne, das mag ich nicht, das schmeckt mir nicht. Und das ist schon interessant, wie sich das aber auch im Laufe dieser Zeit verändert hat.
Das heißt, und interessant auch die Wir-Form, oder? Das schmeckt uns nicht.
Das schmeckt uns,
nicht,
ja,
das schmeckt mir nicht.
Ja, ganz genau, das hast du richtig erkannt, das schmeckt uns. Ja.
Genau. Patrick, ich möchte jetzt ein anderes Thema noch unbedingt anschwieriges. Ja, wir haben jetzt nur über Wohlstand, wir haben nur über den Aufstieg gesprochen. Mhm. Aber Jahre zuvor, ab 1971, dort wurde ja investiert, was das Zeug hielt. Schließlich war die Inflation hoch und entsprechend senkte diese Geldentwertung auch die Zinslast. Es war also ein leichtes, Kredite aufzunehmen. Wie viele haben sich damals auf Eisläden bzw. mussten auch Insolvenz anmelden?
Ja, das ist tatsächlich ein ganz wichtiges Thema. Man hat ja etwas verhüllend in den frühen 80er Jahren von den unverschuldet Verschuldeten gesprochen. Das ist ein ganz heikles Thema. Wie viele es an der Zahl waren, das kann ich dir nicht sagen, denn es gibt diesbezüglich eine engmaschige oder hundertprozentige Datenlage. Klar ist, dass es sehr, sehr viele waren, die in diese Schieflage gerutscht sind. Zwei große Tageszeitungen, die Dolomiten und der Volksbote, damals SVP, Mitteilungsorgan, die haben 1983 etwa, was heute wohl nur mehr die Revolverpresse machen würde. Die hatte, also die Namen Jes und die Verschuldung und die Beiträge, die sie dann bekommen haben, das ist aber ein Ausschnitt, ja, das ist ein Ausschnitt, das bezieht sich auf jene, die tatsächlich auch ein Gesuch gestellt haben. Fakt ist, dass diese Spekulationsblase, die dann in den frühen 80er Jahren auch infolge internationaler Konjunkturverschiebungen geplatzt ist, dass die sehr viele betroffen hat. Wir haben ein Beispiel in Südtirol, das vielleicht viele kennen.
Leo Gurschler.
Leo Gurschler, ganz genau. Das ist ein interessant.
Patrick, du widmest ja Leo Gurschler ein eigenes Kapitel. Gurschler wurde ja als Gletscherkönig bezeichnet. Er plante im Schnalztal ein hochalpines Prestigeprojekt, also ein ambitioniertes Sportdorf, das ihm am Ende zum Verhängnis wurde. Welchen Eindruck hat den Gurschler bei dir persönlich gelassen?
Ja, Gurschler ist im Grunde eine tragische Figur. Er war Visionär. Er hat Großartiges geleistet. Er hat tatsächlich dieses Gletscherskigebiet aus dem Berg rausgehackt. Man kann es nicht anders beschreiben. Aber er hat den Fehler begangen. Natürlich im Nachhinein sind wir alle klüger. Und ich möchte auch nicht moralinsauer klingen. Ganz und gar nicht. Aber er hat den Fehler gemacht, sich mit bestimmten Dunkelmännern, nennen wir sie mal so, herumzutreiben. Zwielichtige Gestalten. Es wurde mit sehr viel Geld jongliert, damals in den späten 70er Jahren. Es sind sehr viele Firmen entstanden. Er hat sich verheddert in einem Geflecht, einem Wirrwarr von Gesellschaften. Da ist tatsächlich der Größenwahn ausgebrochen. Und das ist auch die Tragik von und an Leo Gurschler. Wir könnten sagen Triumph und Tragik des Leo Gurschler. Derjenige, der mit dem Hubschrauber herumfliegt, der einen Port, der hat auch diesen Aufstieg und diesen Aufschwung repräsentiert, aber eben auch den Cäsarenwahnsinn, weil man es eben nicht schafft, diese Grenzen des Wachstums zu erkennen. Und das ist ihm letztlich zum Verhängnis geworden.
Und er hat am Ende den Freitod gewählt.
Ganz genau. Und wenn wir uns anschauen, was in Kurzras übrig geblieben ist von diesem Sportdorf, Es ist im Grunde genommen beides. Es ist einerseits dieses Sportdorf, das Gletscherskigebiet, die Vita von Leo Gurschler, eine Metapher des Wagemuts, aber es ist eben auch ein Menet-Ekel.
Interessant. Eine letzte Frage habe ich. Du widmest in einem Kapitel den Bombenlegern in Südtirol. Also haben die Sprengstoffanschläge rund um die Feuernacht den Tourismus in Südtirol noch einmal an?
Die Bombenanschläge in den explosiven 60er Jahren waren tatsächlich Brandbeschleuniger, wir könnten das so sagen.
Wie kann man sich das vorstellen?
Das kann man sich so vorstellen, dass natürlich einerseits in den frühen 60er Jahren nach dem der italienische Tourismus, der in den 50er Jahren sehr stark war, was die Präsenz der Gäste anbelangt, die Nächtigung anbelangt, ja fast zum Erliegen kommt, beziehungsweise es kommt zu einer Schockstarre. Südtirol wird ja auch in ein Heerlager verwandelt, einige Hotels und Gastbetriebe werden bis in die Mitte der 60er Jahre auch vom Militär okkupiert. Es ist also eine ganz interessante Stimmung da, sehr beunruhigend. Das heißt, sehr viele Italiener kommen nicht mehr. Aber, und deshalb meine ich jetzt Brandbeschleuniger, was passiert nördlich des Brenners? Oder anders gesagt, nördlich von Kufstein, so müssen wir es ausdrücken.
Solidarität. Ja. Also kann man sagen, während die italienischen Gäste im Sommer 61 ihren Südtirol-Urlaub stornierten, kamen die Gäste, die deutschen Gäste erst recht, also aus Solidarität.
Jetzt erst recht, das haben uns auch sehr viele Zeitzeuginnen und Zeitzeugen erzählt, dass sehr viele deutsche Gäste dann gesagt haben, ja und jetzt kommen wir erst recht zu euch und wir nehmen weitere Freunde, Bekannte, Verwandte mit, weil man muss ja den armen Brüdern und Schwestern im Süden helfen. Und diese Solidaritätswelle war sehr wichtig und hat natürlich dazu geführt, dass in den 60 eine, in Anführungszeichen, Germanisierung des Südtiroler Tourismus einsetzt. Und da beginnt auch diese ganz klare Nordorientierung. Und jetzt verstehen wir auch, warum man dann in den 70er Jahren plakatiert, sag du zu Südtirol. Man will von den Deutschen geduzt werden. Jetzt verstehen wir, warum man Slogans und Werbekampagnen kreiert, die da lauten fließend Deutsch und Warmwasser. Österreich war nicht so interessant. Also das touristische Zielpublikum, das war schon das Deutsche. Und da hat man dann geschickt Köder ausgelegt und diese volkstumspolitische Karte, die man ziehen konnte, die war auch sehr wichtig. Das darf nicht vergessen werden. Also es gab sehr wohl eine ethnopolitische Komponente. Auch deshalb, weil einige deutsche Urlauber der Wehrmachtsgeneration angehörten und hier in Südtirol konnten sie Urlaub machen, ungestört. Sie waren gern gesehen. Übrigens waren Deutsche in Italien. Italien hat ja auch eine faschistische Vergangenheit, so wie Deutschland eine hitlerfaschistische Vergangenheit hat. Da waren die Deutschen willkommener, man gestatte mir diesen Ausdruck, als zum Beispiel in Frankreich oder in den Benelux-Staaten. Ja, da überwog die sehr schlechte Erinnerung an die deutsche Okkupation während des Zweiten Weltkriegs.
Ja. Lieber Patrick, abschließend, ich habe jetzt wirklich noch eine Frage und ich bitte dich um eine sehr kurze. Du hast dich jetzt über Jahre, kann man fast sagen, also mit der Tourismusgeschichte zwischen 61 und 83 beschäftigt. Wie siehst du denn den Tourismus 2005?
Maß, Mitte. Mir fehlen diese Kategorien in unseren Tourismusdiskussionen. Wir haben im Grunde genommen eine auch sehr extremistische Haltung. Entweder man ist zu 100% für den Tourismus
oder dagegen.
Oder zu 100% dagegen. Das ist ein unglaubliches Gegensatzpaar und ich plädiere für Maß und Mitte. Schauen wir uns alles an, kommen wir mit den Menschen ins Gespräch, versuchen wir die Wurzeln des heutigen Tourismus kennenzulernen. Es war nicht alles gut, es war aber auch nicht alles schlecht. Also Maß und Mitte benötigen wir in Südtirol meines Erachtens mehr denn je.
Ich kann dir hier nur zustimmen. Patrick, ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir vielmals, dass du heute hier warst, aus Geschichte, also über diesen Aufbruch des Südtiroler Tourismus gesprochen hast. Ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute und jetzt natürlich eine gute Vermarktung des Buches.
Vielen Dank, liebe Verena, für die Einladung.
Das war der Journalist Patrick Riener über die wilden Jahre des Tourismus zwischen 1961 und 1983, über die wir in der aktuellen FF auch einen Auszug veröffentlicht haben. Worüber berichten wir noch diese Woche? Pünktlich zum morgigen Krampustag sehen Sie auf der Titelseite eine finstere Gestalt. Der Krampus. Der erlebt in Südtirol ein wahres Revival und wird so auch zu einem richtigen Business. Über 1000 Euro kostet so eine Krampuslarve und immer mehr Südtiroler und mittlerweile auch Südtirolerinnen wollen so eine haben. Martina Stecher hat sich für die Titelgeschichte angesehen, warum der Kult um das Böse immer mehr Menschen in seinen Bann zieht. Und Julia Staffler hat mit einem Mann gesprochen, der diese finsteren Fratzen schnitzt. Mit dem Traminer Walter Maffei, einem der wenigen Krampusmaskenschnitzer. Worüber berichten wir noch diese Woche? Karl Hinterwaldner hat ein Interview mit Harald Weiß geführt. Der Traminer war 17 Jahre lang Vize von Vogt-Obmann Georg Kössler. Nun löst er ihn an der Spitze des Verbands der Südtiroler Obstgenossenschaften ab. Und er meint im Interview, ich zitiere, früher ging es stark um Verbandsarbeit, jetzt ist unternehmerisches Können gefragt. Und das gilt es zu perfektionieren. Zitat Ende. Und pünktlich zur Eröffnung der Skisaison hat Julia Staffler den Sportdramatologen Lukas Waldiner zum Interview getroffen. Warum das Knie bei Skiunfällen am anfälligsten ist, wie Kreuzbandverletzungen behandelt werden können, all das erklärt er im Interview. Und noch ein Hinweis, zu Gast bei Gianluca Iocolano diese Woche ist Caroline Uccelli. Die gebürtige Montanerin führt mit ihrem Mann Patrick den Ansitz Dornach in Salurn, der inzwischen nach den Prinzipien der biodynamischen Landwirtschaft bewirtschaftet wird. Über ihre mutigen Wege und warum bei ihr Ziegen nichts zu meckern haben, über all das spricht sie in der neuen Folge der Joko-Show. Hören Sie rein, immer hier auf diesem Podcast-Kanal. Das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder, wie immer am Donnerstag. Denn Donnerstag ist der FF-Tag. Machen Sie es gut!